Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Am Mikrofon ist weiterhin Martin Sagatta und auch in unserem etwas veränderten Sendeschema blicken wir jetzt in der halben Stunde bis 14 Uhr auf Wirtschaft und Börse. Es gibt ja kaum einen Wirtschaftsbereich, der nicht beeinflusst ist von der Corona-Krise. Sogar die Stimmung in der renditeverwöhnten Immobilienbranche trübt sich, einer Studie zufolge. Ein und gleich mehr dazu aus dem Frankfurter Börsensaal. Zum Start der Sendung aber zur jüngsten Inflationszahl für den Euroraum, die allenfalls über einen Umweg einen Corona-Stempel trägt. Sina Fröndrich informiert über die Inflationszahlen des Europäischen Statistikamtes.
Es ist vor allem der Ölpreis, der die Inflationsrate im März nach unten gedrückt hat. Auf 0,7%, so die vorläufige Schätzung des Europäischen Statistikamtes. Im Februar hatte die Teuerungsrate im Euroraum noch bei 1,2% gelegen. Grund für den niedrigen Ölpreis ist ein Konflikt zwischen den Förderländern. Erst gestern hatte Saudi-Arabien angekündigt, seine Ölexporte ab Mai ausweiten zu wollen, was den Preiskrieg mit Russland weiter anheizt. Immerhin, inzwischen haben Russland und die USA, wo Fracking-Unternehmen unter dem niedrigen Ölpreis leiden, Gespräche vereinbart. Weiterer Dämpfer für den Ölpreis, die Corona-Krise. Weltweit stehen Bänder in Fabriken still, Flugzeuge bleiben am Boden. Die Nachfrage nach dem Schmierstoff für die Weltwirtschaft ist zurückgegangen. Und das bei einem größeren Angebot. In der Folge kostete Energie im März 4,3% weniger als im Vorjahr. Dagegen teurer waren auf Jahressicht Lebensmittel, Alkohol, Tabak und auch für Dienstleistungen mussten Verbraucherinnen und Verbraucher in der Eurozone im Schnitt mehr zahlen. Auch in Deutschland hat sich die Inflation im März abgeschwächt. Sie lag laut Statistischem Bundesamt bei 1,4%. Allerdings waren auch hier Nahrungsmittel zuletzt deutlich teurer geworden. Eigentlich hat die Europäische Zentralbank ein Inflationsziel von knapp unter 2% für die Eurozone. Doch das ist nun mit den neuen Märzzahlen in noch weitere Ferne gerückt. Und das, obwohl EZB und auch europäische Regierungen zurzeit großzügig Geld in die Märkte und die Realwirtschaft pumpen.
Sina Fröndrich mit den Inflationszahlen für den Euroraum. Nehmen wir die mit in den Frankfurter Börsensaal zu Dorothee Holz. Frau Holz, geringe Inflation, das ist üblicherweise ja ein Hinweis für die Finanzmärkte, dass sich die Europäische Zentralbank genötigt sehen könnte, an der Zinsschraube zu drehen. Aber ist das denn in diesen Corona-Zeiten überhaupt ein Thema oder doch nicht?
Doch, es ist ein Riesenthema, Herr Zagata. Die EZB hat da im Moment noch ganz andere Sorgen. Sie muss ja die Wirtschaft und vor allem das Finanzsystem in der Eurozone am Laufen halten. Und dafür pumpt sie insgesamt 750 Milliarden Euro in diesem Jahr in die Märkte, stellt sogar unbegrenzte Hilfen in Aussicht. Und das drückt die Zinsen automatisch.
Die Wall Street war ja gestern im Plus, der DAX auch. Hat sich diese gute Stimmung bislang gehalten?
Also man braucht inzwischen eine Glaskugel, um vorherzusehen, wie sich der Markt am Ende des Tages zeigt. Die Stimmung ist nämlich inzwischen lange nicht mehr so gut wie zu Handelsbeginn. Der DAX hatte nach den gestrigen Kursgewinnen einen starken Start hingelegt. Aber jetzt steht nur noch ein Plus von 0,3% an der schwarzen Börsentafel. Der DAX notiert bei 9.845 Punkten. Man klammert sich trotzdem an jeden Hoffnungsschimmer. Und der kommt gerade aus China, nämlich nach dem massiven Rückschlag im Februar hat sich der Einkaufsmanager-Index für die chinesische Industrie wieder deutlich verbessert. Die Industrie zeigt also wieder Lebenszeichen. Gleichzeitig hält sich die Zahl der Neuinfizierten in China deutlich in Grenzen. Trotzdem ist es natürlich für eine Entwarnung noch viel zu früh.
Und trotz der guten Laune, es gibt ja auch weiter schlechte Nachrichten, nicht nur für Autos, Fluglinien und für Banken, die großen Verlierer bislang in der Corona-Krise. In einer Studie sagt die Unternehmensberatung EY jetzt schwierigere Zeiten für die Immobilienwirtschaft voraus, also ausgerechnet für jene Branche, für die es bislang immer fast nur nach oben ging mit den Renditeerwartungen. Waren bis vor kurzem mehr als 50% der Immobilieninvestoren, die steigenden Preise erwarteten, sind jetzt die Erwartungen danach nun drastisch zurückgegangen. Zwingt denn Corona die erfolgsverwöhnte Immobilienbranche jetzt in die Knie? Darüber haben Sie, Frau Holz, mit einem Experten gesprochen, glaube ich.
Ja, also auf jeden Fall wird die Branche deutlich bescheidener werden. Immerhin nach einem Aufschwung, der 11 Jahre lang angedauert hat. Ich habe mit dem Immobilienexperten des IW, des Instituts der Deutschen Wirtschaft, Professor Michael Vogtländer gesprochen. Vor der Sendung, laut der EY-Studie, rechnen nur noch 16% der Investoren mit steigenden Immobilienpreisen. Über 30% gehen von sinkenden Preisen aus. Aber die Mehrheit, die sieht immer noch gleichbleibende Preise.
Ich könnte mir gut vorstellen, dass die Mehrheit hier recht behält, dass tatsächlich die Preise sich eher seitwärts bewegen. Möglicherweise gibt es an der einen oder anderen Stelle eine Preiskorrektur, aber sicherlich eher im geringen Umfang.
Also keine steigenden Preise mehr, zumindest auf Sicht nicht. Ist das eine vorübergehende Flaute oder könnte tatsächlich die Luft raus sein aus einem, wie manche ja auch sagten, überhitzten Markt? Also könnte es auch zu einem Crash kommen?
Nur mit einem Crash rechne ich nicht. Davon geht man aus, wenn 20% Wertverluste eintreten. Aber wir müssen sehen, schon 2019 haben sich die Mietsteigerungen nicht mehr so stark manifestiert. Wir haben insgesamt nicht mehr so stark steigende Preise gehabt. Und jetzt durch die Corona-Entwicklung werden wir natürlich sehen, dass die Einkommen nicht mehr so stark wachsen, die Mieten nicht mehr so stark wachsen. Und von daher ist es durchaus realistisch, davon auszugehen, dass der Markt jetzt eine Flaute eingeht und dass sich die Preise jetzt insgesamt eher seitwärts bewegen.
Also hat die Corona-Krise für Mieter auch gute Seiten?
Nun ja, bei den Mieten muss man sagen, die Mieten sind nach unten recht unflexibel. Es muss schon viel passieren, bis Vermieter tatsächlich die Mieten senken. Vielleicht erleben wir das im Neubau, dass an der einen oder anderen Stelle die Mieten etwas reduziert werden. Aber insgesamt denke ich eher, dass die Mieten jetzt stagnieren werden, aber nicht unbedingt sinken.
Auf Vermieter kommen harte Zeiten zu, wenn schon Adidas, ein Konzern, der in den vergangenen Jahren einen Rekordgewinn nach dem nächsten eingefahren hat, für eigene Läden die Miete aussetzt, dann doch erst recht Leute, die gerade kein Einkommen mehr haben. Wen trifft es vor allem?
Nun, es trifft natürlich vor allen Dingen die privaten Vermieter. Wir müssen auch sehen, bei den privaten Vermietern 22% liegen unter dem Einkommensdurchschnitt. Das heißt, für die ist es auch nicht so einfach, auf die Einnahmen jetzt zu verzichten. Wir haben auch im Gewerbeimmobilienmarkt viele Vermieter, die gar nicht so rosige Zeiten hatten. Vor allen Dingen diejenigen, die eben Fachhändler als Mieter hatten. Da ist die Situation auch nicht einfach. Also von daher wird es für viele Vermieter jetzt sicherlich schwieriger. Und auch dort können sicherlich Insolvenzen drohen.
Auffallend ist, dass die Aktien von Deutschlands Immobilienkonzernen, viele sind ja hier börsennotiert, gar nicht so stark unter die Räder gekommen sind wie Aktien von Autokonzernen zum Beispiel. Sind diese Konzerne in dieser wahnsinnig schweren Krise dann doch eher ein sicherer Hafen?
Nun ja, insgesamt denke ich, wird der Wohnungsmarkt besser durch die Krise kommen als andere Märkte. Wir haben die Probleme bei der Mietseite. Auch Vonovia und andere werden sicherlich mit Mietstundung zu tun haben. Aber die Zinsentwicklung, die ist durchaus positiv für den Wohnungsmarkt. Die Zinsen werden eher weiter fallen. Das kompensiert eben und das wird auch die Aktien dieser Unternehmen stärken. Das heißt, insgesamt wird der Wohnungsmarkt weniger tangiert werden.
Im Moment werden keine Wohnungen verkauft und keine Wohnungen gekauft. Das ist also ein Markt, der auch zum Erliegen gekommen ist. Gleichzeitig werden auch keine neuen Wohnungen gebaut. Könnte das die Situation sogar verschärfen am Ende dieser Krise?
Nun ja, im Moment sind wir in einer besonderen Situation. Aufgrund der Kontaktverbote in der Tat ist der Markt zum Erliegen gekommen, ist quasi erstarrt. Aber sowohl auf der Käufer- als auch auf der Verkäuferseite. Käufer sind unsicher, ob sie sich die Wohnung noch leisten können, wie es weitergeht, auch mit ihrem Einkommen, mit ihrem Job. Und auf der Verkäuferseite ist natürlich auch die Unsicherheit groß. Was mache ich jetzt eigentlich mit dem Geld, das ich jetzt einnehmen kann? In welchem Markt soll ich das anlegen? Das führt dazu, dass viele Verkäufer jetzt auch nochmal Verkaufsprozesse überdenken. Mittelfristig wird es so sein, dass sich der Markt wieder erholt. Wir müssen ja sehen, gerade in den Ballungsräumen hatten wir einen Mangel an Wohnraum und der löst sich jetzt nicht auf. Der wird etwas moderiert, aber letztlich bleibt es bei dem Mangel.
Ja, also festzuhalten ist, es gibt wohl keinen Crash, aber durchaus eine Flaute am Immobilienmarkt. Leider ist aber auch noch keine Entspannung für Mieter in Sicht. Das war Professor Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft.
Ja, danke schon einmal für diese Einschätzung. Hat das denn die Kurse der Immobilienwerte heute berührt?
Naja, die Auswirkungen halten sich einigermaßen in Grenzen. Die Aktien von Deutschlands größtem Immobilienkonzern Vonovia, die büßen ein, und zwar 1,5%. Aber Papiere von Deutsche Wohnen, also dem zweitgrößten deutschen Immobilienkonzern, die legen 0,5% zu.
Der Bayern-Konzern, der hat wohl eine weitere Etappe im Glyphosat-Klagemarathon genommen. Gegen eine Zahlung von knapp 40 Millionen Euro können die Leverkusener die Klagen wegen irreführender Werbung jetzt loswerden. Nicht die gesamte Klagelawine, aber immerhin. Reagiert die Aktie denn darauf?
Ein wenig, Bayer-Aktien steigen um 0,7%, aber es ist wirklich nur ein kleiner Etappensieg. Der Lackmustest steht noch aus bei der Frage, ob Glyphosat Krebs erregt. Da laufen ja fast 50.000 Klagen gegen Bayer. Und ein Vergleich, wenn er denn kommen sollte, wird dann natürlich in die Milliarden gehen.
Und wie ist das mit anderen DAX-Werten? Heute gibt es da irgendwelche größeren Bewegungen?
Die gibt es, und zwar beim Hersteller von Triebwerken, MTU. Die Aktien bleiben auf Talfahrt. Das liegt natürlich an der dramatischen Situation in der Luftfahrtbranche. Die Aktien von Energieversorgern, die sind in dieser Krise aber gefragt.
Frau Holz, haben wir denn noch Nebenwerte, die auffällig waren?
Ja, da kann man einen nennen, und zwar Zalando. Man müsste ja denken, dass Online-Modehändler in diesen Zeiten wirklich profitieren von der Situation. Aber Pustekuchen, Zalando ist in die roten Zahlen gerutscht. Die Gewinnprognose wurde kassiert, aber dennoch halten Anleger dem Konzern die Stange. Noch zum Euro, der schwächt sich ab auf 1,09 $. Die meisten öffentlichen Anleihen verbilligen sich bis zu 1,89 €. Die Umlaufrendite steigt um 4 Basispunkte auf -0,47%. Und der Goldpreis fällt um $24 auf $1,600.
Dankeschön nach Frankfurt. Dorothee Holz von der Frankfurter Börse. Michael Boddenberg, der bisherige Fraktionsvorsitzende der CDU im Hessischen Landtag, ist soeben zum Nachfolger des am Samstag verstorbenen bisherigen Ressortchefs Thomas Schäfer ernannt worden. Schäfer hatte mutmaßlich Suizid begangen, auch weil ihn die Corona-Krise stark belastet hatte. Das jedenfalls hatte Ministerpräsident Volker Bouffier am Wochenende bekannt gemacht. Ludger Fittkau, diese Ernennung, die kam jetzt sehr schnell. Die Umstände des Todes von Thomas Schäfer, die sind noch nicht ganz aufgeklärt. Warum passiert das jetzt alles so schnell?
Ja, Herr Zagatta, es ist tatsächlich wirklich schnell geschehen. Noch eine Stunde vor dieser Ernennung des Ministers wusste auch hier in Wiesbaden niemand Bescheid. Der Grund ist die Corona-Krise. Das muss man ganz klar sagen. Das Ressort des Finanzministers ist in solchen Krisenzeiten wichtig. Und das hat auch der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier ihm heute Mittag erklärt.
Der schreckliche Tod unseres Finanzminister Dr. Thomas Schäfer beschäftigt mich und, wie ich annehme, auch Sie nach wie vor sehr. Jetzt wäre eigentlich geboten, innezuhalten und seiner zu gedenken. Das tue ich und das tun wir. Gleichzeitig müssen wir aber die volle Handlungsfähigkeit der Hessischen Landesregierung gewährleisten. Das gilt generell, aber das gilt natürlich in besonderer Weise in diesen Zeiten, in denen uns die Corona-Krise zwingt, unablässig schwere und folgenreiche Entscheidungen zu treffen.
Ja, da ist gerade erst ein Nachtragshaushalt im Hessischen Landtag verabschiedet worden. Das war der größte in der Nachkriegsgeschichte, mehrere Milliarden Euro. Und das muss natürlich auch verteilt werden, das Geld. Die Koordination hat eben das Finanzministerium und deswegen diese schnelle Ernennung.
Michael Boddenberg, also Bouffier hat ihn ja, so lese ich, als einen politischen Generalisten bezeichnet. Ist er der Richtige für die Corona-Krise? Wie wird das jetzt eingeschätzt?
Er wurde vorher schon gehandelt als potenzieller Nachfolger in den letzten Tagen. Michael Boddenberg ist ein ganz erfahrener Politiker, 60 Jahre alt, geboren im Rheinland, im Rhein-Sieg-Kreis in Altenrath, aufgewachsen dann in Siegburg. Dort hat er eine Lehre als Metzgergeselle gemacht, ist dann nach Frankfurt gegangen, hat dort seine Meisterprüfung im Fleischerhandwerk gemacht, hat dann eine politische Karriere über viele Jahrzehnte. Und Bouffier hat ihn tatsächlich als politischen Generalisten bezeichnet, hat gesagt, er hat sehr viel Erfahrung als der Beauftragte der Staatsregierung im Bund, also hat schon Verhandlungen im Kabinett mit dem Bund auch geführt, ist Fraktionsvorsitzender, langjähriger Fraktionsvorsitzender gewesen im Landtag, also ein erfahrener Politiker. Er ist kein Fachmann, so wie Schäfer es im Bereich der Finanzen war. Schäfer war ja ein ausgewiesener Fachmann, bundesweit anerkannt als Finanzminister. So spezialistisch ist Boddenberg nicht, aber er kennt wirklich auch alle Bereiche, so hat er ihn auch Profil beschrieben. Also ich glaube, das ist einer der erfahrensten Politiker in dieser Regierungskoalition, die schwarz-grüne Regierungskoalition hier in Hessen ist.
Das war vielleicht jetzt auch bei der Vorstellung schon zu spüren. Er soll ja, so heißt es, gleich versucht haben, wieder Mut zu machen. Gelingt das schon so kurz nach dem Tod Schäfers? Ist das überhaupt möglich?
Ist schwer möglich. Das kam auch zum Ausdruck, auch in dem, was er gesagt hat. Doch, er will Mut machen. Das war ganz deutlich. Also diese depressive Stimmung, die nach dem Tod Schäfers in den letzten Tagen auch hier geherrscht hatte, die viele auch verunsicherte natürlich im Land, das wollte er ein Stück nehmen. Vielleicht hilft ihm da auch sein Handwerk, Fleischermeister. Das Handwerk wird auch nach der Krise noch gebraucht, das ist klar. Also er kommt aus dem Mittelstand. Die haben was zu tun. Die werden auch nicht sozusagen die großen Probleme, Strukturprobleme haben, wie Großunternehmen, wie die Lufthansa hier in Hessen beispielsweise. Aber man merkte auch bei dem, was er sagte, der Tod seines Amtsvorgängers lässt ihn auch nicht los.
Wenn wir alle beieinander bleiben und stehen, dann können wir diese große Krise und diese Herausforderungen, die vor uns liegen, meistern. Ja, ich bin überzeugt, dass uns das gelingen wird. Das wird Zeit brauchen. Das wird viele Anstrengungen für uns alle bedeuten. Ich bin bereit, die Ärmel hochzukrempeln, um es ein wenig salopp zu formulieren. Aber ich will abschließend sagen, es bleibt dabei. Seit Samstag geht es mir nicht aus dem Kopf, was passiert ist, dass Thomas sich von uns verabschiedet hat. Und ich denke Tag und Nacht, wir alle denken Tag und Nacht an seine Frau, an seine Kinder, an seine Familie. Das wird uns noch viele, viele, viele Tage und Wochen begleiten.
Also so ganz einfach zur Tagesordnung übergehen wird man hier in Hessen nicht können.
Michael Boddenberg wird neuer Finanzminister in Hessen. Dankeschön für diese ersten und schnellen Informationen an Ludger Fittkau. Wer Kurzarbeitergeld bekommt, muss, wenn der Arbeitgeber nicht aufstockt, mit 60 oder bestenfalls 67% des vorherigen Einkommens auskommen. Das kann eng werden. Noch enger wird es aber, wenn Menschen im Zeichen der Corona-Krise noch viel größere Einbußen haben. Dass es in solchen Fällen schwierig werden kann, Kreditverpflichtungen nachzukommen, liegt auf der Hand. Banken wollen nun nachsichtig sein, sagen sie, aber Verbraucherschützer warnen. Verkehrte Welt, Mischa Erhardt dazu.
Ab dem 1. April gelten die neuen Krisenregelungen für Verbraucherkredite. Bankkunden können dann die Rückzahlung ihrer Darlehen und anfallende Zins- oder Tilgungsleistungen für 3 Monate stunden, wenn sie wegen der Corona-Krise in Zahlungsschwierigkeiten stecken.
Also das Beste ist, wenn die betroffenen Verbraucher direkt Kontakt mit ihrer Bank aufnehmen. Das Verfahren ist dann wirklich sehr formlos. Man soll ja in irgendeiner Form belegen, dass man eben Einkommensausfälle hat aufgrund des Coronavirus. Das kann man ganz leicht machen, zum Beispiel mit einer Bestätigung vom Arbeitgeber über Kurzarbeitergeld oder ähnliches. Aber am besten ist wirklich direkt, wenn man in Zahlungsschwierigkeiten kommt, Kontakt zu seiner Bank aufzunehmen.
Sagt Tanja Beller, Sprecherin des Bundesverbandes Deutscher Banken. Banken und Sparkassen unterstreichen, dass viele Institute schon seit einigen Tagen ihren Kunden anbieten, über fällige Kreditraten und deren Stundungen zu sprechen und nach Lösungen zu suchen, sollten Zahlungsschwierigkeiten wegen Kurzarbeit oder Einkommensausfall auftreten. Das gelte für Ratenkredite ebenso wie für Immobilienfinanzierungen. Der Sparkassen- und Giroverband gibt an, dass bis Anfang der Woche bereits 124.000 Menschen in Deutschland von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht haben. Von den Privatbanken gibt es noch keine verlässlichen Zahlen. Einige Kreditinstitute sprechen aber von mehreren tausend solcher Gespräche oder Anträgen auf die Stundung von Krediten. Verbraucherschützer wie Andrea Heyer von der Verbraucherzentrale in Sachsen weisen darauf hin, dass Betroffene zunächst prüfen sollten, ob sie Anspruch auf staatliche Hilfen haben, bevor sie über die Stundung von Krediten nachdenken. Zudem ist es im Falle einer Stundung dann nicht nötig, neue Verträge zu unterschreiben.
Wichtig ist hier in dem Zusammenhang, dass es nicht notwendig ist, dass man diesbezüglich einen neuen Kreditvertrag beispielsweise abschließen muss oder Zusatzvereinbarungen sind auch nicht notwendig, sondern es geht ganz allein jetzt zunächst erstmal um die Stundung, die per Gesetz für 3 Monate vorgesehen ist, und falls dies dann nicht ausreichen sollte, wird es wahrscheinlich auch noch Verlängerungen geben können.
Denn das Gesetz lässt auch die Möglichkeit offen, die Zeitspanne für die Stundung von Krediten gegebenenfalls über 3 Monate hinaus zu verlängern. Die Verbraucherzentralen begrüßen die ab morgen geltende gesetzliche Regelungen für Darlehensverträge grundsätzlich, gehen aber davon aus, dass 3 Monate in vielen Fällen wahrscheinlich nicht ausreichen werden.
Selbst wenn eine Normalisierung oder eine Besserung in den nächsten 3 Monaten eintritt, heißt das ja noch nicht, dass dann die Zahlungsschwierigkeiten auch sofort bei den Verbrauchern aufgehoben sind. Also ich gehe auch eher davon aus, dass um beispielsweise weitere 3 Monate diese Regelung verlängert wird.
Doch genau könne das zum jetzigen Zeitpunkt natürlich niemand vorhersagen, meint Andrea Heyer. Wichtig ist den Verbraucherschützern schließlich auch der Hinweis, dass Bankkunden mit der Stundung ihrer Kreditzahlungen nicht in Verzug geraten. Deswegen gibt es in diesen Fällen auch kein Kündigungsrecht von Banken oder Sparkassen für die betreffenden Verträge.
Informationen von Mischa Erhardt. In den Kommentaren der Wirtschaftspresse geht es heute um das Sondergutachten der Wirtschaftsweisen, die mit einem Rückgang zwischen knapp 3 und mehr als 4% rechnen.
Bei genauem Hinsehen sei das gar keine Hiobsbotschaft, findet die Frankfurter Allgemeine Zeitung. So hält es der Rat für das wahrscheinlichste Szenario, dass im Sommer zumindest in Deutschland das Schlimmste überstanden ist und sich die Wirtschaft auf breiter Front erholt. Zwar ist die Hoffnung trügerisch, allein die Furcht vor weiteren Infektionswellen dürfte Unternehmen und Konsumenten zögern lassen, sich auf eine schnelle Rückkehr in die Normalität vorzubereiten. Gerade deshalb ist aber mit Schwarzmalerei nichts gewonnen. Ein Ende der Krise im Sommer wäre wichtig und ist möglich. Die neue Osnabrücker Zeitung bemerkt: Den Laden wieder auf Touren zu bringen, wird nicht einfach sein, wie die Wirtschaftsweisen aufgezeigt haben. Es ist aber möglich, weil Deutschland kein tiefgehendes strukturelles Problem hat. Es mag Verluste und Rückschläge auf diesem Weg geben, doch niemand fällt im Sozialstaat Deutschland ins Bodenlose. Und sicher ist auch, wer Hilfe beim Neustart braucht, der wird sie bekommen. Selten saß das Geld bei Vater Staat so locker wie in diesen Tagen. Für die Süddeutsche Zeitung stellt sich eine andere Frage, nämlich: Dürfen sich Unternehmen an staatlichen Krediten oder Leistungen aus der Sozialversicherung bedienen, zugleich aber ihre Aktionäre weiter mit Sonderausschüttungen und Dividenden bei Laune halten? Ein derartiges Verhalten erschüttert die Grundfesten der sozialen Marktwirtschaft. Es nährt das Gefühl, dass sich Konzerne und Aktionäre bedienen, während kleine Firmen vergeblich um KfW-Kredite betteln. Darum ist es gut, dass die Bundesregierung diese jetzt auch mit entsprechenden Auflagen zur Dividende verbinden will. Das Handelsblatt schreibt: Die abrupten Dividendenstreichungen der Lufthansa und des Triebwerkherstellers MTU mögen betriebswirtschaftlich gerechtfertigt und geboten sein. Andererseits vertrauen die Anteilseigner der Unternehmen, und das sind die Aktionäre, auf verlässliche Dividenden. Wer sich in der Vergangenheit dem Druck verweigerte, prozentual immer mehr vom Gewinn auszuschütten, hat jetzt die Chance, seine Dividendentradition auch in der Krise fortzusetzen. Auf Dauer werden es die Anleger ihren Unternehmen danken und die Aktien auch dann noch halten, wenn sie in schweren Krisen mal kräftig abstürzen.
Die Wirtschaftspresseschau und mit der Sendung Der Mittag melden wir uns nach den Nachrichten gleich wieder und berichten dann auch darüber, welch enormen Rettungsschirm Bayern jetzt wegen der Corona-Krise aufspannen will.